DW Menschen und Märkte.
Streit wegen Impfstofflieferengpässen, weltweit wachsende Kluft zwischen Reich und Arm, wirtschaftliche Schäden durch den Klimawandel und mögliche Lösungen. Das und mehr jetzt bei Menschen und Märkte, dem Wirtschaftspodcast der Deutschen Welle. Herzlich willkommen, ich bin Andreas Becker. Seit Ende Dezember werden Menschen in der Europäischen Union mit dem Impfstoff von BioNTech/Pfizer gegen Corona geimpft. Voraussichtlich an diesem Freitag wird ein weiterer Impfstoff zugelassen, der des britisch-schwedischen Unternehmens AstraZeneca. Doch der Konzern wird der EU wohl weniger Dosen liefern, als diese bestellt hatte, angeblich wegen Produktionsproblemen. Weil aber Großbritannien davon nicht betroffen zu sein scheint, ist die EU ungehalten und Kommissionschefin von der Leyen drängte heute in einem Telefonat mit der Konzernleitung auf die Einhaltung der Verträge. Aus Brüssel, Ralf Siener.
Rund 1 Milliarde Euro haben die EU und ihre Mitgliedstaaten der Pharmaindustrie zur Entwicklung eines Corona-Impfstoffs zur Verfügung gestellt. Doch beim Impfen vorn sind Länder, die nicht zur Europäischen Union gehören. Israel zum Beispiel, die USA und der direkte EU-Nachbar Großbritannien. Im Vereinigten Königreich seien allein in den letzten 3 Tagen mehr Menschen geimpft worden als in Frankreich während der gesamten Corona-Epidemie. Polemisiert Großbritanniens Gesundheitsminister Matt Hancock. Und tut so, als habe bereits zu Beginn der Corona-Pandemie eine Impfung zur Verfügung gestanden. Fest steht allerdings, dass in Großbritannien 3/4 der über 80-Jährigen geimpft wurden.
3/4 of all over 80s in the UK have been vaccinated.
Das ist bisher keinem EU-Mitgliedstaat gelungen. Allerdings profitiert das Vereinigte Königreich auch von der Lieferpolitik des britisch-schwedischen Konzerns AstraZeneca. Der beliefert Großbritannien seit Anfang Dezember ohne jede Einschränkung mit dem Covid-Impfstoff.
Dass man für Großbritannien wie geplant weiterliefert und bei der Europäischen Union kürzt,
bewertet der Europapolitiker und Impfstoffexperte Peter Liese als Provokation. Wenn die britisch-schwedische Firma nicht sehr schnell Bestände aus ihren britischen Depots nach Kontinentaleuropa bringt, dann, so Peter Liese gegenüber dem ARD-Studio Brüssel,
kriegt sie den größten Ärger mit der EU.
Wie dieser größte Ärger konkret aussehen soll, bleibt unklar. Denn den Vertrag mit AstraZeneca, den die EU-Kommission im vergangenen August abschloss, diesen Vertrag hält das von der Leyen-Team unter Verschluss. So ist unklar, unter welchen Bedingungen AstraZeneca für Lieferverzögerungen gerade stehen muss. Das von der Leyen-Team erwartet, dass AstraZeneca einen detaillierten Lieferplan vorlegt und der Kommission und den Mitgliedstaaten der EU die Frage beantwortet, wer eigentlich die Impfdosen bekommen hat, welche die EU im August bestellte und die ab Oktober bis zum Jahresende von AstraZeneca produziert wurden. Also in jenen 2 Monaten, in denen von Produktionsschwierigkeiten bei AstraZeneca noch keine Rede war.
Normalerweise treffen sich die Reichen und Mächtigen dieser Welt um diese Jahreszeit im Schweizer Alpenkurort Davos. Wegen der Pandemie findet das Weltwirtschaftsforum in dieser Woche aber nur digital statt. Doch wie in jedem Jahr hat die Entwicklungsorganisation Oxfam zuvor ihren Bericht über die Kluft zwischen Arm und Reich veröffentlicht. Die ist wegen Corona weltweit größer geworden, berichtet Dietrich Karl Meurer.
Erstmals seit über einem Jahrhundert droht die Kluft zwischen Arm und Reich in fast allen Ländern der Welt gleichzeitig anzusteigen. Und das ist eine Folge der Corona-Krise. So lässt sich der Oxfam-Bericht zusammenfassen, der in diesem Jahr den Titel trägt: Das Ungleichheitsvirus. Steffen Küssner, der Sprecher von Oxfam Deutschland, erklärt an einem Beispiel, wie sich die Ungleichheit in Zeiten der Pandemie verschärft hat.
Die reichsten 1.000 Menschen konnten ihre pandemiebedingten Verluste in nur 9 Monaten wettmachen. Und dagegen wird die ärmere Hälfte der Menschheit voraussichtlich über ein Jahrzehnt brauchen, um die wirtschaftlichen Folgen der Krise zu bewältigen.
In dem 83 Seiten starken Oxfam-Report ist auch zu lesen, dass die 10 reichsten Männer der Welt seit Februar 2019 trotz der Pandemie ihr Vermögen um fast 500 Millionen US-Dollar steigern konnten, auf über 1,1 Billionen. Von dem Gewinn könnte man Covid-Impfungen für die gesamte Menschheit bezahlen. Gleichzeitig haben hunderte Millionen Menschen ihr Einkommen oder ihre Arbeit verloren. Grundlage für den Bericht sind verschiedene Statistiken und eine Befragung von knapp 300 Ökonominnen und Ökonomen aus fast 80 Staaten. 87% von ihnen erwarteten, dass die Einkommensungleichheit in ihrem Land als Folge der Pandemie zunehmen oder stark zunehmen wird. Dabei, so heißt es in dem Report, sind vielfach Frauen von den Folgen der Corona-Krise stärker betroffen als Männer. Denn sie arbeiten öfter im Gastgewerbe oder im Büromanagement und damit in Branchen mit besonders großen Einkommens- und Arbeitsplatzverlusten. Auch das Virus selbst trifft nicht überall alle gleich, erläutert Oxfam-Sprecher Steffen Küssner.
In Brasilien und auch in den USA sterben schwarze Menschen 40-50% häufiger an Covid-19 als weiße Menschen. Also das alles sind schreiende Ungerechtigkeit, mit dem wir uns unserer Meinung nach nicht abfinden dürfen.
Deutschland wird in dem Oxfam-Bericht als positives Beispiel genannt, weil hier im Zuge der Pandemie für pflegende Angehörige Unterstützung in Form der Akuthilfe eingeführt wurde. Doch auch bei der Bundesrepublik muss man über Ungleichheiten sprechen, meint Steffen Küssner.
Für das Jahresgehalt eines DAX-Vorstandes, das sind im Schnitt so 5,6 Millionen in etwa, müsste eine Pflegekraft in Deutschland über 156 Jahre arbeiten.
Um in Zeiten der Pandemie die Kluft zwischen Arm und Reich in der Welt zu bekämpfen, fordert Oxfam eine mehrgliedrige Strategie, erklärt Steffen Küssner von Oxfam Deutschland.
Erstens müssen finanzstarke Länder wie Deutschland ärmeren Staaten bei der Bewältigung der Corona-Pandemie finanziell deutlich stärker zur Seite stehen als bislang. Zweitens gilt es, im weltweiten Maßstab öffentliche Systeme für Gesundheit, Bildung und soziale Sicherung auszubauen, und zwar finanziert durch eine gerechte Steuerpolitik. Und drittens müssen wir unsere Wirtschaft insgesamt sozial gerechter gestalten und demokratisieren.
Sprich, Firmen müssten so reguliert werden, dass die Interessen aller von Unternehmensentscheidungen Betroffenen berücksichtigt werden.
Auch die Umweltorganisation Germanwatch erstellt jährlich einen Bericht, aber nicht zur Ungleichheit, sondern zu den Schäden, die der Klimawandel verursacht. Germanwatch wertet dazu unter anderem Daten der Münchner Rückversicherung aus, die Versicherungen gegen abzudeckende Schäden versichert. Und die Schäden durch Naturkatastrophen, die auf den Klimawandel zurückgeführt werden, haben demnach zugenommen. Johannes Frevel.
Stürme, Hitzewellen, Überschwemmungen, der Klimawandel gewinnt mit stärkeren Wetterextremen an Fahrt, und das zieht nach Angaben der Entwicklungs- und Umweltorganisation Germanwatch wachsende nicht nur wirtschaftliche Schäden nach sich. Die Nichtregierungsorganisation wertete für ihren globalen Klimarisikoindex Daten des Rückversicherers Munich Re und des Internationalen Währungsfonds aus dem Jahr 2019 aus. Aktuellere Daten liegen nicht vor. Demnach führten vor allem starke Wirbelstürme zu massiven Schäden. Dem Germanwatch Klimarisikoindex zufolge sind vor allem Entwicklungsländer betroffen. 2019 gehörten Mosambik, Simbabwe und Bahamas zu den Ländern, die am stärksten unter den Folgen von Naturkatastrophen zu leiden hatten. Seit der Jahrtausendwende haben nach Germanwatch-Zählung weltweit fast 500.000 Menschen als Folge von extremen Wetterereignissen ihr Leben verloren.
Neben den Versicherungen interessiert sich auch die Europäische Zentralbank zunehmend für den Klimawandel. Wir haben hier im Podcast bereits darüber berichtet. Die EZB will nicht nur ein Klimaschutzzentrum einrichten, sondern auch Banken verpflichten, den Klimaschutz bei Investitionsentscheidungen stärker als bisher zu berücksichtigen. Notenbankchefin Christine Lagarde warb heute auf einer Konferenz für ihren neuen Kurs. Ursula Mayer berichtet.
Für die Europäische Zentralbank hat der Klimaschutz höchste Priorität. Das machte Präsidentin Christine Lagarde deutlich. Deshalb richtet sie in der EZB nun sogar ein eigenes Klimaschutzzentrum ein. Noch dieses Jahr soll es zeitnah an den Start gehen.
Es ist für uns eine Möglichkeit, verschiedene Experten und Arbeitsansätze zusammenzubringen. Denn der Klimaschutz hat Auswirkungen auf alle Bereiche unserer Geldpolitik. Das Zentrum bietet uns die Struktur, um das Thema mit der nötigen Eile und Entschlossenheit anzugehen.
Schließlich sei vergangenes Jahr das wärmste in Europa gewesen. Klimakatastrophen hätten auch 2020 wieder Milliardenschäden verursacht. Lagarde lobt, dass sich deshalb nun auch die Politik stärker für Klimaschutz einsetze. Zum Beispiel, indem die Bundesregierung eine CO2-Steuer eingeführt hat, was etwa Tanken teurer macht. Aber auch der Finanzbereich könnte Lagarde zufolge noch mehr tun, um die eigenen Klimarisiken offenzulegen und dann entsprechend zu bepreisen.
Eine aktuelle Umfrage unter 135 Banken zeigt, dass da noch einiges zu tun ist. Die Banken sollten mehrere Fragen beantworten, wie klimafreundlich ihre Investitionen sind. Nur 3% der Banken haben wirklich zu jeder Kategorie eine Antwort gegeben. 16% der Banken haben dagegen gar nichts beantwortet.
Die EZB-eigene Bankenaufsicht hat die Geldhäuser deshalb dazu aufgefordert, da nun dringend nachzubessern. Und schon nächstes Jahr werden die Aufseher einen Klimastresstest einführen. Zeitgleich treten EU-weit neue Regeln in Kraft. Dann müssen alle Unternehmen regelmäßig darüber Auskunft geben, wie nachhaltig ihre Wirtschaftsaktivitäten sind. Ziel: Das Geld der Banken soll in immer mehr nachhaltige Firmen fließen. Auf Dauer könnte das die Wirtschaft völlig umkrempeln. Und genau das erlebt zurzeit die Deutsche Bank, die viele Unternehmen zu ihren Bankkunden zählt. Der Chef der Deutschen Bank, Christian Sewing, berichtet.
Viele dieser Bankkunden sind selbst überzeugt, dass die Wirtschaft klimafreundlicher werden muss. Sie wollen ihre Geschäftsmodelle nachhaltiger gestalten und setzen dafür überraschend viele Ressourcen frei. Und wir begleiten sie bei diesem Prozess.
Sewing erlebt ein großes Umdenken, und zwar in allen Wirtschaftsbereichen. Auf der anderen Seite würden auch immer mehr Privatkunden gezielt nach grünen Geldanlagen fragen. Und die würden sich rentieren, da sind sich Banker und Zentralbanker auf dieser Konferenz einig. Vielleicht braucht es aber doch noch gezielte Anreize, meint Günter Bräunig, Chef der Frankfurter Förderbank KfW. Die hat nach eigenen Angaben auch schon die Energiewende in Deutschland mitfinanziert.
Nehmen wir mal die Offshore-Windparks in der Nordsee. Vor 10 Jahren war das eine riesige technische Herausforderung, absolutes Neuland. Keine Bank hätte in so etwas investiert.
Bis die Förderbank KfW solche Investitionen abgesichert habe. Und auch jetzt steht die KfW parat, wenn es darum geht, nachhaltiges Wirtschaften zu fördern und das Investieren für Banken und Privatleute noch attraktiver zu machen.
China spielt beim Klimaschutz eine ganz wesentliche Rolle, denn es ist das bevölkerungsreichste Land und die zweitgrößte Volkswirtschaft der Erde. Auf internationaler Bühne inszeniert sich Peking gern als Vorreiter im Klimaschutz. Es investiert viel in Wind- und Solarkraft sowie in Elektromobilität. Und bis zum Jahr 2060 will das Land CO2-neutral sein. Doch die Zweifel, ob das machbar ist, nehmen zu. Denn noch immer produziert China 2/3 seines Stroms mit Kohle. Und eine Trendwende ist nicht absehbar. Steffen Wurzel berichtet aus Shanghai.
Nach Zahlen der chinesischen Statistikbehörde wurden 2020 rund 3,8 Milliarden Tonnen Kohle abgebaut in China. Diese Zahl ist nicht mehr weit entfernt vom bisherigen Spitzenwert aus dem Jahr 2013. Chinas gesteigerter Bedarf nach Kohle steht in scharfem Kontrast zu den ehrgeizigen Klimaversprechen der politischen Führung. Staats- und Parteichef Xi Jinping hatte im September bei einer Rede vor den Vereinten Nationen angekündigt, den Klimaschutz in China zu verbessern. Ab spätestens 2030 werde der Ausstoß von CO2 in China zurückgehen und bis 2060 solle das Land vollständig CO2-neutral sein. Doch in den vergangenen Monaten haben Chinas staatliche Stromkonzerne zahlreiche neue Kohlekraftwerke in Auftrag gegeben, um den wachsenden Energiebedarf zu stillen und um die Corona-geschwächte Wirtschaft zu beleben. Die Angst vor steigender Arbeitslosigkeit und gesellschaftlichem Unmut drängen den Klimaschutz in den industriell geprägten Provinzen in den Hintergrund. Allein im chinesischen Landesteil Innere Mongolei sollen neue Kohlekraftwerke mit einer Gesamtleistung von mehr als 10 Gigawatt gebaut werden. Dort allein wird dann nach Angaben des Internationalen Klimaforschungszentrums CREA künftig so viel Kohle verbrannt wie in ganz Deutschland. Und das, obwohl in dem Landesteil nur 25 Millionen Menschen leben, das entspricht nicht mal einem Drittel der Einwohnerzahl Deutschlands. Analystinnen und Umweltschutzexperten sind zunehmend skeptisch, ob China die ehrgeizigen Klimaschutzziele der Staatsführung einhalten kann. Li Shuo von Greenpeace in Beijing macht dafür in erster Linie die Provinzregierungen verantwortlich. Während Chinas Zentralregierung dem Ausstoß schädlicher Klimagase den Kampf angesagt hat, ist es bei einigen Provinzbehörden umgekehrt. Sie haben der Klimapolitik der chinesischen Zentralregierung den Kampf angesagt. Der wachsende Kohleabbau und das Wachstum anderer CO2-intensiver Industriezweige verletzen ganz klar die Klimaschutzverpflichtungen der chinesischen Führung. Zur Wahrheit gehört aber auch, Gewaltenteilung und echten Föderalismus gibt es in China nicht. Die Provinzregierungen sind ausnahmslos von der kommunistischen Zentralregierung in Beijing eingesetzt und somit ist sie letztlich auch verantwortlich für die Klima- und Wirtschaftspolitik in den einzelnen Landesteilen. Der Klimaexperte bei Greenpeace Li Shuo fordert einen Strukturwandel in den Provinzen Chinas, die bisher vor allem von Schwerindustrie wie Kohle und Stahl leben. Die Provinzen in China, die besonders energiehungrig sind, sollten ihre Wirtschaft umstellen. Das gilt zum Beispiel für Shanxi und die Innere Mongolei. Entscheidend dürfte beim Klimaschutz allerdings etwas ganz anderes sein in China. Das Thema Energiesparen. Nach wie vor sind die meisten Häuser, Wohnungen und Bürogebäude in China kaum isoliert. Geheizt oder gekühlt wird häufig mit ineffizientem Strom gebläsen. Und ein gesellschaftliches Bewusstsein fürs Thema Energiesparen gibt es im bevölkerungsreichsten Land der Welt bisher kaum.
Mit diesem Bericht aus Shanghai sind wir am Ende der Sendung. In der Technik war Robin Funke, am Mikrofon Andreas Becker. Danke fürs Zuhören und wenn Sie mögen, bis morgen.
Das war ein Podcast der DW.